Was ist das wichtigste und größte Gebot? Oder wie bekomme ich eigentlich ewiges Leben? Diese Fragen wurden Jesus in der Bibel mal gestellt, und zwar von den Schriftgelehrten, von den Gesetzeslehrern. Und die Antwort, die Jesus gibt, die fasziniert mich. Jesus sagt nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir finden diese Stelle in Matthäus 22. Wir finden auch Parallelstellen im Lukas- und im Markus-Evangelium. Und mich fasziniert, was Jesus hier sagt. Ich finde, es ist wie eine Lebensvision. Wir sollen Gott lieben, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist was, wonach ich leben möchte und wo ich mir auch wünsche, dass wir als Gnadenkirche danach leben. Das ist eine Vision, die wir uns ins Herz schreiben sollen. Und ich möchte mit euch heute darüber nachdenken, wie wir denn ganz praktisch so leben können, wie es denn Jesus uns hier aufträgt, wie er sagt, das ist das größte und wichtigste Gebot. Schauen wir uns mal dieses Gebot an, um was es hier eigentlich geht und warum die Schriftgelehrten diese Frage stellen. Im Alten Testament gibt es 613 Gebote. Und wenn man nach den Geboten leben will, dann muss man die ja alle mal durchlesen und schauen, was kommt da so drin vor. Und man merkt, die Schriftgelehrten stellen diese Frage, weil sie sich irgendwie zurechtfinden müssen unter diesen 613 Geboten. Sie wollen Jesus fragen, was ist denn das Wichtigste unter all diesen Geboten? Und der zweite Grund, warum die Schriftgelehrten Jesus fragen, ist, sie wollen ihn prüfen. Sie wollen herausfinden, wie denkt Jesus eigentlich über das Gesetz? Weil Jesus wird vorgeworfen immer wieder, dass er das Gesetz ganz anders auslegt. Und jetzt wird er mal gefragt, was ist denn das Wichtigste und wie kann man sich zwischen all diesen Geboten zurechtfinden? Und Jesus antwortet tatsächlich mit Zitaten. Also Jesus zitiert aus dem Alten Testament, er holt quasi seine Bibel raus mit den Mosebüchern, mit den Psalmen, mit den Propheten und dort zitiert er zwei Gebote. Er geht erstmal in quasi das 5. Mosebuch rein und zitiert dort das sogenannte Glaubensbekenntnis Israels. Man nennt es das Schma Israel, das steht in 5. Mose 6, 4 bis 5, wo es heißt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft. Das heißt, Jesus zitiert eigentlich aus 5. Mose und er bringt dieses Schma Israel, was für das Volk Israel identitätsstiftend war. Und wir merken hier, dass Gott mit seinem Volk spricht. Er sagt, höre Israel. In dem Moment wird das Volk Israel persönlich angesprochen. Und es geht darum, dass sie den Gott, unseren Herrn lieben sollen. Das heißt, hier geht es um eine persönliche Beziehung zwischen Israel und Gott. Und die sollen sich zugewandt sein. Man soll diesen Gott lieben. Israel soll Gott lieben. Aber auch wir, die dieses Gebot später lesen, mit ganzem Herzen. Das heißt, mit deinen ganzen Gedanken, mit deinen Gefühlen, auch mit deinem Willen, sollen wir Gott lieben. Wir sollen es mit ganzer Hingabe tun. Das heißt, wir geben etwas her, wir opfern etwas. Wir machen das mit aller Kraft, ein Stück weit vielleicht mit Anstrengung, dass wir uns da wirklich reingeben wollen. Und Jesus ergänzt, das habe ich ganz am Anfang vorgelesen noch, mit deinem ganzen Verstand. Also es soll auch Sinn machen, es soll deinen ganzen Verstand einnehmen, diesen Gott, diesen Herrn zu lieben. Und wenn wir in 5. Mose nachlesen, dann steht da auch, dass man dieses Gebot weitergeben soll an die nächste Generation. Deswegen wird dieses Schma Israel so identitätsstiftend. Gott zu lieben soll immer wieder auf den Ohren, auf den Augen, in den ganzen Gedanken des Volkes sein. Und jetzt haben wir hier bei der Antwort von Jesus einen Teil 2, auch wieder ein Gebot, was zitiert wird aus 3. Mose. Hier spricht Gott zum Volk Israel kurz nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Es handelt sich hier um das Heiligungsgebot. Wenn wir das nachlesen würden, dann steht da ganz am Anfang, ich, der Herr, bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und dann wird aufgezählt, wie man denn heilig lebt. nämlich räche dich nicht und halte nicht fest an deinem Zorn. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das ist der Kontext, wo dieses Liebe deinen Nächsten herkommt, aus dem 3. Mose, wo es darum geht, wenn wir heilig leben wollen, dann verzichten wir auf Rache, wir verzichten auf Zorn und wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. In Jesu Antwort wird deutlich, er identifiziert sich mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten. Er kennt das Schma Israel und auch das bewegt ihn. Er hat denselben Gott wie die Pharisäer, er ist dieser Gott. Und Jesus steht ganz klar hinter dem Gesetz. Er zitiert es, er bringt es vor, er sagt, das Gesetz ehre ich. Ich stehe dahinter und das Gesetz ist die Antwort auf eure Frage. Ich zeige euch, was der wirkliche Sinn von dem Gesetz ist, nämlich, dass man Gott liebt und seinen Nächsten wie sich selbst. Also Jesus steht hinter dem Gesetz und er macht sich ein Stück weit eins mit den Pharisäern. Jesus sagt uns, wenn du nach dem wichtigsten Gebot leben möchtest, wenn alles zusammenfassend du hören möchtest, dann musst du Gott lieben, dich selbst lieben und deinen Mitmenschen lieben. Wenn du das tust, dann lebst du das Wichtigste und dann hast du das ewige Leben. Das heißt, du bist in ständiger Verbindung mit Gott. Und ich will mit euch heute mal diese 3 Beziehungen anschauen. Gott zu lieben, sich selbst zu lieben und den Mitmenschen zu lieben, die Gottesbeziehung, ohne die wir ein Stück weit nicht hier sitzen würden, die Beziehung zu mir selbst, ist es nicht was total Weltliches? Und die Beziehung zu dem Nächsten ist doch sowieso ein Selbstläufer. Und ein Symbol wird uns heute immer wieder begleiten, das ist dieses Beziehungsdreieck. Und ich kann jetzt schon mal sagen, es hat nichts mit Vater, Mutter, Kind, wie Markus schon gesagt hat, zu tun und auch nicht mit der Dreieinigkeit. Es geht erstmal los, ich glaube, wir als Menschen, wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Und es gibt eine Bibelstelle, die mir das immer wieder deutlich macht. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte lesen wir in 1. Mose im 1. Kapitel und im 2. Kapitel. Und ich habe euch hier mal das 2. Kapitel mitgebracht. Gott hat die Erde geschaffen, das Licht, das Wasser, die Luft. Und dann schafft er Adam. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch, also dass Adam allein ist. Ich will jemanden schaffen, der ihm beisteht und ihm ein Gegenüber ist. Und die erste Idee ist, dass Gott Tiere schafft. Und er schafft Tiere in der Luft, auf dem Land, überall. Und Adam gibt diesen Tieren Namen. Aber für mehr reicht es dann irgendwie auch nicht, weil dann heißt es, ein Wesen, das ihm beisteht und sein Gegenüber sein konnte, war nicht darunter. Also die Tiere haben die Gemeinschaft, die Adam gebraucht hat, noch nicht erfüllt. Es war noch nicht komplett. Und daraufhin wird dann Eva geschaffen, eine Frau. Sie wird zu Adam gebracht und er freut sich. Er sagt, da ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt. Und ganz oft wird diese Bibelstelle mit der Ehe in Verbindung gebracht, dass man nach der Ehe streben soll. Amen, ist eine gute Sache. Ich erlebe Ehe als was richtig, richtig Schönes. Aber ich glaube, die Bibelstelle zeigt eine Sache noch viel mehr. Nämlich, dass wir als Menschen nicht alleine unterwegs sein sollen. Aber fällt euch was auf, dass wir schon als Babys, als Beziehungswesen geschaffen wurden? Wenn Babys Nahrung bekommen und gesundheitlich, medizinisch alles haben, fehlt ihnen doch jemand, der sie liebt. Das heißt, wir werden nicht erst ein Beziehungswesen, wenn wir in eine Partnerschaft oder eine Ehe kommen, sondern von Anfang an brauchen wir als Menschen andere Menschen. Sei es in der Familie, sei es Mutter, Vater, sei es Freundschaften. Wir können nicht alleine unterwegs sein. Aber ich glaube, diese Bibelstelle wird uns nicht sagen, dass wir alle zur Ehe berufen sind, sondern dass wir als Menschen nicht alleine sein sollen. Erst in der Gemeinschaft wird die Schöpfung komplett und wir brauchen ein Gegenüber. Ich glaube sogar, wir brauchen mehrere Gegenüber. Deswegen kann es sich nicht nur um die Ehe handeln. Fangen wir mal mit dieser ersten Beziehung an, die so wichtig ist. Deswegen steht sie auch ganz am Anfang von dem, was Jesus sagt. Nämlich die erste Person, zu der wir Beziehungen aufbauen sollten, ist Gott selbst. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben. Ich glaube, Gott hat uns geschaffen, damit wir mit ihm in Gemeinschaft sind. Und in der Bibel gibt es ganz viele Stellen, die das bestätigen. Ich habe euch mal eine mitgebracht aus der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte spricht Paulus, und zwar sagt er, mit allem, was er tat, also hier geht es um Gott, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er, also Gott, ist ja für keinen von uns fern, er ist keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Also Gott ist der Schöpfer, davon haben wir heute schon gehört, und er möchte, dass wir ihm zugewandt sind. Er will, dass wir nach ihm fragen, dass wir ihn finden, denn er ist nicht in unerreichbarer Nähe und seine Gegenwart soll alles durchdringen, was wir erleben. Es gibt noch eine Bibelstelle, das ist auch wieder Paulus, der redet, diesmal in Epheser, denn in Christus hat er uns schon von der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Also Gott hat von Anfang an den Plan gehabt, dass wir in seiner Gegenwart sind und dass wir seine Liebe empfangen, dass wir in dieser Liebe leben. Das ist die wichtigste Beziehung in unserem Leben, das ist das wichtigste Gebot und danach folgt ein zweites. Und es klingt eigentlich nach einem guten Plan, oder? Gott und der Mensch in Beziehung, alles durchdrungen von Gottes Liebe. Aber wenn ihr schon öfters hier wart, wenn ihr Teil von uns als Kirche seid, dann wisst ihr, wir kommen an diesem Wort Sünde nicht vorbei. Da ist was passiert, was die Beziehung zwischen Gott und den Menschen getrennt hat. Adam und Eva haben sich ganz bewusst gegen Gott aufgelehnt. Sie haben ihren freien Willen genutzt und haben gesagt, ich glaube, wir wissen es doch besser als Gott. Und haben sich in dem Moment gegen diese Beziehung entschieden. Und seitdem ist ja diese Sünde, dieser Zustand, dass alles auf der Welt und irgendwie in Beziehungen und in der Gesellschaft, in der Natur an dem Ziel vorbeilebt, was Gott sich für uns wünscht. Und jetzt gibt es aber doch eine gute Nachricht, die wir immer wieder hier predigen wollen. Das ist die, dass Jesus die Beziehung zwischen Gott und den Menschen möglich gemacht hat durch seinen Tod am Kreuz. Dort hat er diese Sünde auf sich genommen und er hat Wiederherstellung geschafft zwischen uns und Gott. Und jetzt können wir in dieser Beziehung mit Gott leben und ich will dich fragen, lebst du sie? Lebst du in Beziehung mit Gott? Und wenn du sagst, ja, sonst würde ich ja nicht hier im Gottesdienst sitzen, ich glaube, dein Gottesdienstbesuch sagt nichts über deine Beziehung mit Gott aus oder nur teilweise. Denn es geht darum, wie du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag lebst und nicht nur, wie du Sonntag lebst. Bei der Frage nach der Beziehung mit Gott geht es um ein Gespräch. Rede ich mit Gott? Höre ich Gott zu? Lese ich in seinem Wort? Komme ich zu ihm mit all meinen Anliegen? Ist das, was Gott und ich haben, eine tägliche Verbindung, eine tägliche Beziehung? Und dann möchte ich uns auch herausfordern, ob wir die Beziehung mit Gott in drei Dimensionen leben. Ich glaube, es gibt nämlich verschiedene Arten, wie wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Hier geht es jetzt um dieses Beziehungsdreieck. Ich glaube, es geht darum, dass du mit Gott ganz persönlich lebst. Dass du mit Gott deine stille, laute, kreative Zeit hast und dass du bei ihm auftankst. Dass er deinen Charakter verändern darf. Dass du Buße tust, dass ihr für euch seid im verborgenen Kämmerchen und du mit Gott Beziehung lebst. Und dann gibt es aber auch noch andere Ebenen. Zum Beispiel, dass du mit anderen Nachfolgern von Jesus ebenfalls Gemeinschaft hast. Diese geistliche Gemeinschaft gehört auch zu deiner Gottesbeziehung dazu, weil wenn du mit anderen Menschen über Gott nachdenkst, dann erkennst du Gott auf eine neue Art und Weise. Da gibt jemand anderes dir ein Zeugnis und auf einmal staunst du erneut darüber, wer Gott ist. Das heißt, die Gottesbeziehung, die besteht ich und Gott, aber auch ich und andere Menschen, ich und andere Christen, die zusammen Gott suchen. Und eine dritte Dimension gibt es auch noch, nämlich, dass ich mit Gott in die Welt hinausgehe und Menschen erzähle, wer er ist. Dass ich Menschen zu Jesus führe und das, was ich mit ihm im Privaten erlebe, das, was ich mit ihm in Gemeinschaft mit anderen Christen erlebe, dass ich das wiederum rausbringe zu Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. Das ist diese dritte Dimension, die es braucht für unsere gesunde Gottesbeziehung, dass wir mit Gott in der Welt sind und dass wir in der Welt erkennen, wie Gott eigentlich auch wirkt. Er wirkt nämlich nicht nur bei mir im Persönlichen oder in der christlichen Gemeinschaft, sondern ich glaube auch dort, wo wir Gott gar nicht zuerst vermuten würden. Alle diese Dimensionen sind so wichtig, deswegen habe ich dieses Dreieck gewählt. Liebe Gott, indem du persönlich mit ihm unterwegs bist, indem du mit anderen Christen ihn suchst und indem du ihn in die Welt hinausbringst. Es gibt die zweite Beziehung, die in der Antwort von Jesus vorkommt, nämlich liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und es gibt schon lange diesen Social-Media-Trend, wo es so um Selbstliebe geht. Und Selbstliebe ist überall zu finden. Ganz, ganz viel wird dazu gepostet auf den sozialen Medien. Und dieser Trend sagt, versöhne dich mit dir selbst, versöhne dich mit deinen Schwächen, liebe deinen Körper, liebe dein Gewicht, achte auf dich selbst und setz dich an die erste Stelle. Und dieser Trend, der ist nicht einfach so entstanden, sondern aufgrund einer Gegenreaktion. Nämlich, weil wir als Menschen ein Problem damit haben, mit Selbstverachtung. Wir denken negativ über uns, die ganzen Medien sind voll von Modelmaße, Idealgewicht, Schönheitsideale, wie man auszusehen hat. Wir vergleichen uns ständig und darunter leiden wir. Und als Gegenreaktion ist quasi dieser Selbstliebetrend entstanden. Wie geht es uns jetzt, wenn wir hören, liebe dich selbst? Ich glaube, an dieses Wort oder an diesen Satz trauen wir uns als Christen nicht so gerne ran. Wir sind dazu demütig, wir gehen eher in die andere Richtung, verleugne dich selbst, kreuzige dich selbst, halte dich klein. Aber Achtung, es geht nicht darum, dass beim sich selbst verleugnen du dich auch selbst verachten sollst. Es geht darum, dass du Gott größer machst über dich, aber es geht nicht darum, dass du dich so klein machst, dass du gar nicht mehr aus der Oberfläche hervorkommst. Wir dürfen uns nicht als dumm, unfähig, schlecht, nicht gut genug, nicht schön genug, nicht schlank genug bezeichnen. Das ist nicht das, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Ich glaube nämlich, dass der Ursprungsgedanke von sich selbst zu lieben gut ist und biblisch. Und dass Gott sich für dich und für mich wünscht, dass wir uns mit uns versöhnen. Dass wir positiv über uns denken und positiv über uns sprechen und dass wir uns nicht mit anderen vergleichen. Ich habe euch diesen Psalm mitgebracht, den ihr bestimmt schon mal gehört habt. Psalm 139, du bist es, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, ich habe erkannt, deine Werke sind wunderbar. Und kann es sein oder geht es nur mir so, dass wir diesen Psalm gerne verwenden, wenn Babys auf die Welt kommen? Voller Ehrfurcht bestaunen wir dieses Baby und dort sehen wir wirklich, wie Gott sein Größtes, sein Bestes gegeben hat, um dieses Baby zu erschaffen. Aber verwendest du den Psalm auch für dich? Dass du wundervoll erschaffen bist, dass du ja so geschaffen wurdest, dass es jemanden mit Ehrfurcht erfüllt? Weißt du, dass Gott dich wunderbar gemacht hat oder gilt es nur für die unschuldigen Neugeborenen, wo man wirklich sieht, wie sie von Gott geschaffen wurden oder gilt es auch für uns? Weil wenn du dich selbst verdammst, dann verfehlst du das Ziel, was Gott eigentlich für dich hat. Das ist nicht das, wie wir ihn ehren können. Übertriebene Selbstliebe, zu viel Selbstbewusstsein, glaube ich, ist schlecht, weil wir haben überhaupt niemand anderen mehr im Blick außer uns selbst. Aber ich glaube, Selbstverachtung und zu wenig Selbstbewusstsein ist auch schlecht. Weil wie willst du andere lieben, anderen Wert geben, wenn du selber bei dir gar keinen Wert siehst? Vielleicht hat die Welt was Falsches, was Übertriebenes aus Selbstliebe gemacht, aber das heißt nicht, dass der Ursprungsgedanke falsch ist. Ich glaube, eine gute Beziehung zu sich selbst zu haben, ist wichtig. Und wir lesen es ja in diesem Gebot. Dort steht es, es ist die Grundlage dafür, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir sollen uns lieben auf eine gesunde Art und Weise, dass wir auch auf gesunde Art und Weise den Nächsten lieben können. Und auch hier gibt es wieder so drei Dimensionen, auf die man achten kann, bei dieser Aufforderung, sich selbst zu lieben. Das erste ist, wir brauchen Identität von Gott. Wir müssen uns von Gott erinnern lassen, wie er über uns denkt. Und ich habe hier so 7 Bausteine unserer Identität mitgebracht. Die sind aus einem Buch von Thomas Harry, das heißt Die Kunst, sich selbst zu führen. Und er sagt, wir müssen diese 7 Dinge über uns wissen. Wir müssen wissen, dass wir gewollt sind. Selbst wenn irgendwie Eltern, Familie, Medizin sagt, dass es nicht gut ist, dass du da bist, Gott sagt was anderes über dich. Er sagt, dass du gewollt bist. Er sagt, dass du geliebt bist und dass du nichts machen kannst, um aus dieser Liebe Gottes rauszufallen. Gott sagt über dich, dass du gekrönt bist. Du bist Ebenbild Gottes. Das heißt, Gottes Würde überträgt sich auch auf uns. Wir sind angenommen. Da ist jemand, der mit offenen Armen dasteht und dich annehmen möchte. Du bist versorgt, du hast diesen Gott, der über so viele Ressourcen verfügt, der dich versorgen möchte. Vielleicht nicht immer genau mit dem, wie du es dir wünschst, aber mit dem, was du tragen kannst. Gott denkt über dich, dass er dich festhalten möchte. Er möchte dich festhalten, er möchte der Ort sein, wo du hingehen kannst in der Not. Er möchte dich tragen und er möchte dich segnen. Du hast diesen Gott, der Gutes über dich denkt und Gutes über dich spricht. Und wir müssen das wissen. Wir müssen die Identität kennen, die Gott über uns hat, weil sonst fangen wir an, Identität woanders zu suchen. Wenn du weißt, wer du bist, dann stehst du fest. Aber wenn du es nicht weißt, dann kann es sein, dass du hin und her wankst, dich vergleichst, zweifelst. Und das ist nicht das, was gut ist für uns. Niemand kennt uns besser als der Schöpfer und deswegen muss seine Stimme lauter sein als die aller anderen. Das ist diese erste Dimension. Wir müssen in der Identität gefestigt sein und unsere Identität bei Gott suchen. Die zweite Sache, die wichtig ist in dieser Aufgabe, uns selbst zu lieben, ist, dass wir Verantwortung übernehmen für uns selbst. Ich habe es hier auf meinem Skript auch mit wachsame Selbstverantwortung aufgeschrieben. Wir müssen gucken, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Wir müssen sagen, ich bin die einzige Person, die ich verändern kann und wenn ich was verändern möchte, dann gehe ich das auch an. Du gibst Antwort auf die Dinge, die du tust. Du musst ein Stück weit dich vor dir selbst und vor Gott rechtfertigen können, warum du machst, was du machst. Und es ist so wichtig, dass du selber Verantwortung übernimmst, sei es Grenzen, die du setzt, sei es Werte, die du vertrittst. Das ist wichtig, dass du für dich selber einstehst. Wenn wir sagen, wir sollen unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst, dann muss unser Tank gefüllt sein, dass wir wiederum ausschütten können über andere. Und du bist verantwortlich, diesen Tank für dich selbst zu füllen. Man kann bestimmt auch eine Weile ohne Tank fahren, aber ich frage mich ein Stück weit, wie lange und warum sollte man ohne Tank unterwegs sein? Setzt du dich mit dir selbst auseinander? Weißt du, was deine Werte sind, was deine Grenzen sind, was dir wichtig ist? Übernimmst du Verantwortung für dich selbst oder kann es sein, dass du ganz oft lieber fliehst und dich gar nicht so gerne fragen möchtest, was beschäftigt mich gerade, wie geht es mir gerade, ist mir irgendwie zu viel? Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen, weil du bist für dich verantwortlich. Ich finde es so cool, in 1. Timotheus, da schreibt Paulus an den Timotheus, sagt ihm quasi, Achtung, dein Dienst geht los, du wirst in der Gemeinde viel Verantwortung tragen und er sagt ihm so ein paar Tipps, die wichtig sind in diesem Dienst und einer dieser Sachen, die er sagt zu Timotheus ist, gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Also es ist wichtig, dass man, egal wo man ist, in seinem Auftrag, dass man auf sich selbst Acht gibt, dass man Verantwortung übernimmt. Und eine dritte Dimension, weil wir in diesem Dreieck sind, ist, ich glaube, wir können uns selbst lieben, indem wir uns in unseren Gaben entfalten. Ich weiß, dass Gott jeden von uns begabt hat, dass wir ganz viele Fähigkeiten haben, aber jetzt gilt es auch herauszufinden, was unsere Gaben und Fähigkeiten sind. Wie Paulus es schon zu Timotheus auch gesagt hat, lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Gott ist gnädig. Er gibt uns so viel von seiner Schöpfung ab. Er macht Ja, dass wir selber Dinge schaffen können, dass wir selber Gaben haben, Fähigkeiten. Und jetzt müssen wir die Gabe aber nutzen. Wir dürfen sie nicht ungenutzt lassen. Wir dürfen uns auf die Suche machen, was kann ich gut? Was sind meine Fähigkeiten? Wo kommen Leute auf mich zu und sagen, wow, das war was richtig Cooles, was du hier gemacht hast? Ich glaube, wenn du herausfindest, was du gut kannst, dann findest du einen Platz. Du findest diesen Platz dann in der Kirche oder in der Familie, dort, wo du arbeitest. Du fühlst dich wohl, weil du weißt, du bist an dem Ort, wo du deine Gaben und Fähigkeiten einsetzen kannst. Und ich kenne das selber, wenn man an dem Ort ist, wo man seine Gaben einsetzen kann, dann erfüllt es einen selbst. Dann führt es dazu, dass man zufrieden ist mit sich. Und das gehört auch zu dieser Selbstliebe dazu, dass wir den Ort finden, wo wir ja Frucht bringen, wo wir Gutes tun können. Das wird uns selbst erfüllen, das wird uns gut tun. Und es wird auch der Beziehung gut tun, die wir uns als nächstes anschauen, nämlich die Beziehung zu unserem Nächsten. Am 12. Januar 2023 wurde dieses Buch veröffentlicht. Es nennt sich The Good Life und dort ist eine Studie verfasst. Die Harvard University in Amerika hat 80 Jahre lang eine Studie gemacht, um herauszufinden, was ist wirklich das gute Leben? Was ist das, was Leute wirklich erfüllt? Und vielleicht könnt ihr euch die Antwort schon denken, die sie herausgefunden haben bei dieser Studie. Was Menschen wirklich erfüllt, sind gute, starke Beziehungen oder auch Freundschaften. Das ist so viel wichtiger als Erfolg und Geld. Das ist das, was in Beziehungen Schutz gibt, in Zeiten, wo es schwierig wird. Und vielleicht sagst du, ja, völlig logisch, habe ich schon immer gewusst, lebe ich auch schon. Dann bist du schon sehr weit. Es stimmt auch mit dem überein, was wir ja schon gehört haben heute. Wie Gott den Menschen geschaffen hat, nämlich als Beziehungswesen. Es ist nicht gut, dass wir alleine sind. Ich glaube, Gottes Liebe funktioniert immer zusammen mit Nächstenliebe. Ich glaube, wenn wir mit Gott unterwegs sind und er uns zeigt, wer er ist, dann wollen wir automatisch Menschen lieben, weil Gott uns ja auch liebt und wir wollen das weitergeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das alles zusammen sehen. Und das dritte Dreieck, was wir uns anschauen, ist diese dritte Beziehung, liebe deine Mitmenschen. Ich habe hier nochmal zwei Bibelstellen, die mich angesprochen haben. Das ist einmal eine Stelle in Kolosser. Da heißt es, lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den richtigen Weg. Also der ganze Reichtum von der Botschaft von Jesus wird entfaltet, wenn wir zusammen unterwegs sind. Wenn wir einander unterrichten, wenn wir einander lehren, dann finden wir erst heraus, was alles hinter der Botschaft von Jesus steckt. Und Jesus spricht Freundschaft auch einen ganz großen Wert zu. Er sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde gibt. Und Jesus spricht ja hier über sich selbst. Er ist derjenige, der sein Leben für seine Freunde, für seine Feinde, für die Menschen hergibt. Aber was ich so interessant finde ist, wieso wird hier nicht über diese romantische Liebe gesprochen? Für seinen Partner, für die Familie sein Leben zu geben, ist doch viel romantischer und können wir vielleicht noch eher nachvollziehen. Aber für Freunde, für Freundschaften sich so aufgeben? Kirche sollte Gemeinschaft einen großen Platz geben, so wie Jesus hier darüber spricht, über Gemeinschaft, so wie wir es in der Bibel lesen, so wie es Paulus sagt, wir müssen ein Ort der Gemeinschaft sein. Und Kirche ist ein Ort, wo man das leben kann, sei es beim Frauenfrühstück, beim Männerpunkt, beim Treffpunktcafé, in der Jugend, in den Hauskreisen. Wir wollen Gemeinschaft miteinander haben. Es ist nicht gut, dass wir alleine sind und in Kirche können wir das praktisch ausleben. Beziehung zu anderen, zu unseren Mitmenschen, funktioniert auch wieder in diesen drei Dimensionen. Ich glaube, die erste Dimension, die total wichtig ist, ist, dass wir von anderen Menschen lernen. Dass wir unterwegs sind mit anderen und sie uns Dinge beibringen. Und das kann man jetzt als Freundschaft definieren, man kann aber es auch so als Mentorenschaft definieren. Es geht darum, dass du jemanden hast, der dir Wissen weitergeben kann. Ein Leiter, ein Mentor, ein Seelsorger, Diese Beziehung, die braucht es. Wir brauchen es, dass wir Lernende sind, dass wir von anderen profitieren, dass wir in Gemeinschaft auftanken und einfach mal empfangen, was andere schon mit Gott erlebt haben oder was sie im Leben erlebt haben. Hier ist mit Liebe gemeint, ich lasse mir von anderen reinsprechen. Ich höre zu. Ich lasse mich kritisieren, ich lasse mich ein Stück weit ausbilden, ich lasse mich korrigieren. Und es ist so eine wichtige Dimension, wie man mit anderen unterwegs ist. Ich selber merke das. Ich bin zum Beispiel auch in der Seelsorge und es ist so cool, dass ich so viel lernen darf und dass es ein Ort ist, wo ich ja, ausgerüstet werde für meinen Alltag. Oder Patrick und ich, wir sind mit anderen Ehepaaren unterwegs, wo wir so sehr lernen, wie sie Ehe leben, wie sie Familie leben, was ihre Tipps und Tricks sind, wo sie auch in unser Leben reinsprechen und uns korrigieren dürfen. Das ist eine Art, wie wir Beziehungen leben. Wir hören zu, wir lassen uns korrigieren, wir empfangen, wir lernen. Das ist so wichtig für diese Beziehung. Die zweite Dimension ist, ich laufe mit anderen. Ich bin mit anderen gemeinsam auf einer Ebene und wir gehen zusammen durchs Leben. Hier geht es um diese ganz typische Freundschaft, wo wir auch gerade schon gehört haben, dass die ja so wichtig ist für ein erfolgreiches, für ein gutes Leben. Wir sollen gute Freundschaften haben. Freundschaften geben uns Kraft, die geben uns Mut, die machen Freude, die erfüllen uns und die tragen uns. Und Freundschaften sind was, wo es sich lohnt zu investieren, weil es so eine große Auswirkung hat. Man kann Freundschaft, glaube ich, auch auf unterschiedliche Weise leben. Vielleicht auf oberflächliche Weise. Wie geht's dir? Ach gut. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, weil dann müsste ich mich erstens mit mir selber auseinandersetzen und zweitens die andere Person reinlassen, wo ich sie vielleicht gar nicht reinlassen will. Aber es geht um die tiefe Freundschaft, wo du ganz ehrlich sagen kannst, wie es dir geht, was du brauchst, dass der andere dich annimmt. In Sprüche 27, das habe ich jetzt nicht auf der Folie dabei, da heißt dieses Kapitel der Wert wahrer Freundschaft. Und da schreibt dieser Sprücheschreiber darüber, was wahre Freundschaft ausmacht. Er sagt zum Beispiel, ein wahrer Freund, der weist zurecht und ist ehrlich. Das ist wichtig, dass Freunde zu dir ehrlich sind, dass sie dich auch zurechtweisen dürfen. Und deswegen geht es ja darum, auf einer Ebene zu sein. Und dass es auch nicht Menschen sind, die du gar nicht gut kennst, die dich zurechtweisen, sondern wirklich Freunde, die mit dir zusammen unterwegs sind. Ein wahrer Freund gibt Rat, steht in Sprüche 27. Und ein wahrer Freund lässt nicht im Stich. Wie kraftvoll ist es, wenn man Menschen im Leben hat, die jahrelang an deiner Seite sind, die so viele verschiedene Ebenen von dir kennen, die so viele Themen in deinem Leben mitbewegt haben, mitgetragen haben. Darum geht es, zusammen zu laufen. Nicht nur eine bestimmte Zeit, sondern wie cool ist es, wenn man jahrelang, jahrzehntelang mit Menschen zusammenläuft. Hast du Freundschaften, die so sind, dass du gemeinsam mit dieser Person, mit diesen Personen läufst, dass sie dich zurechtweisen dürfen, dass sie an deiner Seite sind? Ich erlebe solche Freundschaften und es ist so ein Privileg, jahrelang mit Freunden unterwegs zu sein. Mit einer habe ich jetzt 10-Jähriges und ich bin jetzt 25 und es fühlt sich voll cool an. Wenn man jahrelang mit Leuten unterwegs ist und sich schon so gut kennt und sich wünscht, ich will weiterhin mit dir unterwegs sein, ich will weiterhin neben dir laufen, aber wie geht es praktisch? Wisst ihr, was man machen muss, dass eine Pflanze wächst? Man muss sie gießen, man muss sie beschneiden, glaube ich. Man muss gucken, dass es ihr gut geht. Und so ein Stück weit ist es doch mit der Freundschaft, oder? Ich muss investieren, ich muss gucken, was ist da für ein Blatt, was ist da für eine Eigenschaft, die mich stört, die ich da rausnehmen muss, die ich ansprechen muss. Und wenn ich das regelmäßig mache, was für eine Pflanze entsteht, die Frucht bringt, die groß wird, die stark wird, so ist es doch mit der Freundschaft. Die läuft eben nicht einfach so nebenher. Die braucht Pflege und Investment. Und es wird sich lohnen. Da bin ich überzeugt, das erlebe ich selber. Und ich erinnere auch wieder an diese Selbstverantwortung, die wir vorhin schon hatten. Hey, wenn du dich nach Freundschaft sehnst, dann sei der Freund, den du gerne hättest. Wenn du willst, dass die andere Person sich meldet, dann sei du die Person, die sich meldet. Du bist verantwortlich für dich und du musst nicht warten, dass der andere den ersten Schritt macht. Du kannst sogar selber den ersten Schritt machen. Ich lerne von anderen. ich laufe mit anderen. Und eine dritte Dimension gibt es noch, die es bei dieser zwischenmenschlichen Beziehung braucht. Ich investiere in andere. Es geht jetzt darum, dass du nicht nur empfängst, dass du nicht nur unterwegs bist, Gleichgesinnte hast, sondern es geht jetzt auch darum, dass du gibst, dass du dienst, dass du deinen Wissensschatz, deine Erfahrung, das, was du in deinem Charakter hast, weitergibst. Und ich glaube, das ist auch meistens so die erste Ebene, an die wir denken, wenn es heißt, andere zu lieben. Jetzt seht ihr, es gibt noch zwei andere, aber es geht auch darum, zu geben, mitzuarbeiten in Kirche, in Gesellschaft, in der Familie. Es geht darum, Rat weiterzugeben, zu helfen, zu unterstützen. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist? Es geht auch darum, das aus einem liebenden, freien Herzen zu tun. Weil es das ist, was es heißt. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mach das aus einem weichen Herzen, aus Freude heraus und weil du was zu geben hast. Du kannst zum Beispiel auch dir einen Menti suchen, jemand, der mit dir unterwegs ist, dem du helfen möchtest in bestimmten Themen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel hier in der Gnadenkirche helfen kann, wie man dienen kann. Investiere in andere. Also Jesus hat eine Antwort gehabt auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot. Er sagt, das wichtigste Gebot bedeutet, Gott zu lieben, sich selbst zu lieben und andere Menschen zu lieben. Und ihr habt jetzt gehört, dass diese Beziehungen ganz viele verschiedene Perspektiven haben, ganz viele verschiedene Ebenen. Man hätte zu jeder Ebene eine eigene Predigt machen können. Das ist mir schon bewusst. Aber du darfst dich mal ganz persönlich fragen. Jetzt hast du 9 Dimensionen gehört. Welche Dimension willst du denn verstärken? Heißt es, ich laufe mit anderen? Heißt es, ich und Gott, wir müssen mal wieder ganz persönlich werden? Bedeutet es, ich übernehme Verantwortung für mein Leben? Welche Dimension willst du verstärken? Oder welche Dimension willst du erstmalig ausleben? Hast du jetzt heute zum ersten Mal so bewusst gehört und willst du angehen? Mit diesen Fragen möchte ich euch entlassen in die Woche und auch in das Lied, was wir jetzt noch singen werden. Während dem Lied wird auch die Kollekte eingesammelt. Wenn ihr etwas eingeben möchtet, dürft ihr das gerne machen. Und auch im Anschluss zum Gottesdienst gibt es hier wieder Gebet unter dem Kreuz, wenn ihr für euch beten lassen möchtet und auch so wieder in die Beziehungspflege geht.